Herzlich willkommen bei Kreativ Coachen, dem Podcast für Kinder- und Jugendtrainer. Lerne Neues von spannenden Gästen und erweitere dein Coaching-Repertoire.
So, moin zu einer neuen Folge meines Podcasts und damit heiße ich meinen heutigen Gast herzlich willkommen. Ja, moin, Lukas Dresbach, und wie immer beginnen wir einmal mit der Selbstvorstellung.
Ja, hallo zusammen. Ich bin Lukas Dresbach, 29 Jahre alt, aktuell U17 Cheftrainer beim VfB Lübeck in der DFB Nachwuchsliga. Nebenbei studiere ich Sportwissenschaften und Pädagogik in Kiel. Und ich bin jetzt seit 3,5 Jahren beim VfB Lübeck als Trainer tätig.
Ja, sehr cool. Und wir wollen uns ja heute über deine Ausbildungsphilosophie unterhalten. Das ist mit Sicherheit auch für einige Hörer sehr spannend. Ihr habt da ja gerade mit dem Aufstieg in die DFB-Nachwuchsliga ja auf jeden Fall ein großes Ziel erreicht. Vielleicht kannst du da ja nochmal drauf eingehen, was rückblickend betrachtet da für dich vielleicht so wichtige Aspekte in der Zusammenarbeit waren, dass du dann sagst, ja, okay, vielleicht erklärt das zum Teil irgendwie den Erfolg.
Also ich glaube, beginnend mit der Regionalliga-Hinrunde braucht man, um am Ende oben zu stehen oder aufstiegsberechtigt zu sein, auch immer die nötige Portion Spielglück, die einen irgendwie über die ganze Hinrunde verfolgt hat. Das ging mit dem ersten Spieltag los, wo der Gegner nach 20 Minuten glatt rot bekommen hat und wir dann gewissermaßen auch in diesen Siegesflow gekommen sind. Und das ist schon nicht unbeachtlich in der Relation zum sportlichen Erfolg. Man muss aber auch dazu sagen, dass der Kader wirklich eine hervorragende Weiterentwicklung in der Hinrunde genommen hat und sich da einfach belohnt hat für den Aufwand, den sie betrieben haben. Im Ansatz unserer Arbeit haben wir es schon so gestaltet, dass wir eigentlich fest strukturiert sind in den Trainingsabläufen. Das heißt, wir opfern eine Einheit pro Woche explizit dafür, dass die Spieler nur in Positionsgruppen gewissermaßen im Drillwork arbeiten. Das heißt, wir haben jetzt gerade in der Konstellation 4 Trainer, also ich plus 3 Co-Trainer, so dass wir dann mit 4 bis 5 Spielern mit einem Trainer zusammenarbeiten können. Und das macht enorm viel. Also es wird dann im Positionsprofil gearbeitet und auch wirklich 45, 50 Minuten und geht dann über in eine Kombinationsübung, wo wir alle Positionsgruppen in ihrer Spezifik nochmal in einer Komplettübung ihre Aufgaben absolvieren lassen, damit es einfach der Fokus ist. Ist jetzt egal, ob es bei den Stürmern die Boxbesetzung oder den Einlaufmoment, ja, die Dynamik in den Ball oder auch bei den Innenverteidigern das Markieren der Gegenspieler in der Box ist oder bei den Zentrumspielern halt auch die Gier auf die zweiten Bälle zu haben, wenn sie out of Box gehen. Das, ja, haben wir einfach so fest integriert, schon über die ganze Saison. Und ich glaube, dass diese Einheit maßgebend dafür ist, dass die Spielerentwicklung im individuellen Entwicklungsbereich so gut und so, ja, hervorragend funktioniert, unabhängig jetzt von Turnierform oder anderen Sachen. Man sagt ja immer, viel spielen. Aber wir haben uns schon jetzt auch im U17-Altersbereich, B-Jugend, alter Jahrgang, dann haben sie danach nur noch 2 Jahre in der U19, bevor sie eigentlich fertig ausgebildet sein sollen. Und ja, ich bin jetzt eigentlich kein Freund davon, in der U19 oder in der U17 noch gänzlich großartig Spielerpositionen oder Profile groß zu ändern, weil ich denke, dass die Jungs davor schon 3, 4 Jahre auf der jeweiligen Position eingesetzt wurden und da schon gewisse Abläufe, Verhaltensweisen haben, die man natürlich anpasst und verbessert. Und ja, dazu haben wir es genauso wie im Einzel, Training beziehungsweise im Gruppentraining auch mit der Videoanalyse so gemacht. Das heißt, jeder Trainer hat 5 Spieler. Wir haben insgesamt 20 Feldspieler im Kader, hat 5 Feldspieler im videoanalytischen Teil unter sich, die sie mit Einzelszenen versorgen, sowohl positiv als auch negativ. Die Füllmasse, ja, ist in der Regel 3-3, aber kann auch mal höher oder niedriger sein, je nach Szenenmaterial von den Spielen. Das heißt, wir zeichnen auch alles auf, wir gehen alles nochmal durch, damit es einfach in die Köpfe kommt, was gut ist, was schlecht ist. Das ist, glaube ich, auch sehr wichtig.
Du hast angesprochen, dass ihr einmal die Woche positionsspezifisch arbeitet. Wie oft trainiert ihr insgesamt die Woche?
Wir trainieren 4-mal, also Montag, Dienstag, Donnerstag und Freitag. Genau, die anderen Tage. Montag muss man natürlich immer schauen, wann war der Spieltag. Da spricht man ja immer von Matchday plus minus. Das ist dann vielleicht auch mal regenerativ. Manchmal streuen wir diese Positionstrainings dann aber auch auf den Montag ein, weil die in der Belastung jetzt auch in der Gänze nicht so high-rated sind. Dienstags haben wir eigentlich auch ein festes Trainingsschema. Da werden die Oder wird die Mannschaft in 3 oder 4 Teams eingeteilt, aber meist eher 3. Und dann haben wir verschiedene Formen, die aber vom Grundaufbau immer gleich sind. Und das ist so, dass 2 Teams spielen. Und bei Gegentreffer geht das Team, was den Gegentreffer bekommen hat, raus und das andere Team kommt rein, fällt 90 Sekunden lang kein Tor, gibt es einen Wechsel durch uns generiert, so dass die Standzeit des einen Teams draußen maximal 1,5 Minuten ist. Aber ganz oft fällt auch vorher ein Tor, je nach Feldgröße. Und dann erübrigt sich das von selber. Und das ist auch gut, weil man als Team nochmal oder als Spieler kann man wirklich 90 Sekunden Vollgas geben und dann hat man vielleicht Pause wieder, um durchzuatmen, vielleicht auch nur danach 30 Sekunden, aber das ist wirklich vielleicht auch im Sinne von der Ausdauerbelastung schon so eine Intervallform. Und die ziehen wir dann auch mit 2, 3 Pausen im Training, die komplette Trainingszeit nach dem Aufwärmen, also 1 Stunde 10 komplett durch. Wir arbeiten damit, dass die Jungs oder die Verliererteams am Ende immer Läufe machen müssen. Also das ist der Anreiz, zusätzlich zur intrinsischen Motivation. Der Konkurrenzkampf bei uns ist sehr hoch und die Motivation, aber das ist dann nochmal zusätzlich, weil ich denke, dass man Jugendspielern einfach am Ende was in die Hand geben muss, damit es nochmal extrinsisch ein bisschen mehr läuft, nochmal ein bisschen mehr Spannung da ist, damit man auch was zu verlieren hat am Ende. Und ja, donnerstags machen wir eigentlich immer eine Turnierform, die 3 oder 4 Teams hat, je nach Spieleranzahl beim Training. Und das beläuft sich tatsächlich ganz oft auf einen doppelten 16er. Und da geht es auch darum, um Leistungsstände abzuprüfen, Formen abzuprüfen und Eindrücke zu gewinnen, weil Donnerstagabend fällt und steht dann die Entscheidung zwecks Kader und auch zwecks Aufstellung. Da geht dann auch schon mal oder gehen auch schon mal mehr Minuten abends im Trainerbüro ins Land. Da schreiben dann alle 4 Trainer ihre Aufstellung auf und dann wird meistens auch noch diskutiert, weil das ist natürlich nicht so einfach zu entscheiden. Gibt es immer Abwägungen dafür und dagegen. Und am Freitag machen wir dann tatsächlich mit der Line-Up, also mit der Startelf, machen wir 10 gegen 1 erstmal trocken, tatsächlich auf einer Platzhälfte, damit Abläufe nochmal trocken durchgespielt werden, damit Laufwege drin sind. Und dann setzen wir die Spieler X dazu, damit auch ein bisschen Gegnerdruck mit dabei ist. Und dann spielen wir das nochmal. Und das ist in Gänze dann, vielleicht kommt dann nochmal Torschuss oder ja, vielleicht dürfen sie dann auch nochmal 9 gegen 9 spielen, Full Plate. Aber ja, das spielen wir eigentlich ziemlich selten. Also wir spielen fast nie irgendwie 11 gegen 11 komplettes Feld, auch wenn wir 2, 3 Mal die Woche die Möglichkeit haben. Da haben wir einen ganzen Platz. Das finde ich auch hervorragend, dass uns das der Verein so eingeräumt hat. Das war mein Wunsch vor der Saison, diese Möglichkeit auch zu haben, um auch ein gewisses Maß an Tiefe bespielen zu können. Oder halt im Positionstraining kannst du das platzmäßig auch nur ausüben, wenn du so viel Platzkapazität hast. Wir trainieren zweimal die Woche Kunstrasen, zweimal die Woche Echtrasen, finde ich auch einen wichtigen Aspekt, weil die Spieler dazu neigen, wenn sie am Ende nur auf Kunstrasen trainieren, kriegen sie diese Fehlerlosigkeit des Platzes irgendwie in die Gehirnstrukturen. Und wenn sie dann auf dem Echtrasen irgendwo spielen müssen, der nun wahrlich nicht überall Wembley ist, auch nicht in der Nachwuchsliga, ja, dann kann halt mal ein Ball verspringen. Aber wenn ich ja viermal pro Woche es gewohnt bin im Untergrund, dass nichts, ja, keine Umweltbedingungen dafür sorgen kann, dass der Ball verspringt, dann bin ich darauf auch nicht vorbereitet. Ja, dementsprechend sieht so bei uns eigentlich eine Trainingswoche aus, womit wir eigentlich viel abdecken. Ja, und wenn sonst wirklich nochmal schwerwiegende oder gravierende Themen auftauchen, auch innerhalb eines Spieles, die relevant sind, dann holen wir das nach. Also, oder wir streuen Standards freitags ein, aber das muss man dann auch witterungstechnisch sehen. Ich bin jetzt kein Freund davon, bei 5 Grad Celsius Eckbälle zu trainieren, weil ja, wird es ein bisschen kalt für die Spieler beim Rumstehen. Das sollte man dann schon irgendwie dann machen, wenn es witterungstechnisch auch geht.
Du hast gesagt, ihr macht freitags dann erstmal trocken 10 gegen 1. Was macht dann der Rest der Mannschaft? Also da habt ihr ja dann auch den ganzen Platz, wenn ich das richtig verstanden habe. Das heißt, die hätten ja theoretisch noch eine Hälfte, um da auch irgendwie was zu machen. Also.
Genau, die andere Hälfte macht dann meistens eine Abschlussform, auch wieder in Positionsspezifik eingeteilt. Ist natürlich schwierig und die Rückmeldung habe ich auch schon von meinen Co-Trainern, dass da dann das Spannungsverhältnis manchmal nicht so hoch ist, weil es klar, so ich verteile 10 gelbe Leibchen nach dem Aufwärmen und jeder weiß ganz genau, was das fürs Wochenende heißt. Und dementsprechend ist da manchmal nicht so hoch. Das haben wir auch angesprochen, weil ich finde, im Leistungsfußball, und das ist irgendwie elementar für die intrinsische Einstellung eines jeden Spielers, ich muss zum Training kommen, um mich zu verbessern. Ich muss diese Zeit nutzen, um mich wieder an die Startelf ranzuarbeiten und darf da nicht den Kopf hängen lassen. Für Emotionen und für Enttäuschung muss irgendwo neben dem Platz dann Zeit sein. Aber ich kann nicht eine ganze Trainingseinheit einmal pro Woche wegwerfen, auf gut Deutsch gesagt, sondern wenn ich weiß, okay, ich bin hinten dran aus Grund XY, dann ist es unfassbar wichtig, sich trotzdem reinzuhauen, trotzdem einen guten Eindruck zum hinterlassen. Und das ist auch ein Punkt, der bei mir wichtig ist, dass ich sage, ich brauche eine belastbare Beziehung mit meinen Spielern. Ich habe den 2008er Jahrgang jetzt die zweite Saison. Das heißt, ich habe schon die Mannschaft in der U16 Landesliga gehabt, habe diese Mannschaft oder ja doch, habe diese Mannschaft das erste Mal in der Vereinsgeschichte in die Oberliga gebracht. Das heißt, unsere eigene U16 kann jetzt Oberliga Schleswig-Holstein als einziger junger Jahrgang spielen in der Staffel, was auch hervorragend ist, weil einfach höheres Spielniveau, glaube ich, nochmal mehr fordernd und fördernd ist. Ich habe es selbst erlebt. Ich habe 2,5 Jahre mit der U16 in der Landesliga gespielt und die Prämisse ist, dass sich jeder gegen dich hinten reinstellt, weil der Name einfach groß ist und dann suchst du Lösungen gegen tiefstehende Gegner. Ja, jetzt sind wir aber Regionalliga U17, DFB-Nachwuchsliga U17 und auf einmal musst du auch verteidigen, weil der Gegner mitspielt und du vielleicht selber hinten drin stehst. Das ist dann ein Punkt, was ehrlich gesagt ein bisschen hinten dran war, weil du dich mit der Thematik nicht großartig beschäftigen musst, weil du zu 80% den Ball hattest. Das heißt, der Switch ist riesig. Und aber ich kenne die Jungs sehr gut. Ich rede viel mit denen. Ich versuche denen so gut wie möglich Feedback zu geben. Ich habe die Tür offen, dass ich sage, ihr könnt mich 365 Tage im Jahr 24/7 anrufen. Das ist überhaupt kein Problem. Bei welchen Themen auch immer, kriegen immer eine Rückmeldung, warum, weshalb, wieso. Und ich glaube, dann geht dieses Band zwischen Trainer und Spieler auch nicht kaputt und du kriegst auch alle irgendwie bei Laune gehalten, auch wenn es mal wirklich Phasen gibt, wo ein Spieler 3, 4 Wochen nicht im Kader steht, weil Punkt XY einfach nicht passt oder die Leistungsdifferenz zu groß ist. Am Ende ist es ja auch ein bisschen formabhängig tatsächlich. Also wir stellen immer die beste Elf, die formstärkste Elf auf die Platte und in dem Alter, das wissen, glaube ich, alle, die in dem Altersbereich arbeiten, ist Konstanz ja noch ein rar gesätes Wort und das ist ja auch in Ordnung. Dementsprechend, ja, wenn mal ein Junge 1, 2 Wochen krank ist, dann macht das richtig was mit der Form und dann muss man sich halt auch erstmal wieder reinkämpfen.
Du hast das Spannungsverhältnis am Freitag in der anderen Trainingsgruppe dann angesprochen. Und das finde ich jetzt auch nochmal ein wichtiger Punkt. Was ich da interessant fand, ich habe Analyzing Football von Raimund Verheyen heißt das Buch gelesen. Und da sagt er, Trainer machen Spieler nicht besser, die können nur quasi im Prozess unterstützen, während Spieler es eigentlich sind, die Spieler besser machen. Also vergleichbar mit dem Kraftsport. Wenn ich mein Gewicht nicht steigere, dann komme ich auch nicht voran. Und andererseits im Fußball ist es dann quasi mein Gegenspieler, der meinen Schwierigkeitsgrad in der Übung dann ja bestimmt. Und ich glaube, das ist irgendwie so ein Mindset, was man dann auch in der Ausbildung den Spielern vermitteln muss, dass sie es einfach selbst in der Hand haben, auf ja, was für einen Schwierigkeitsgrad man gerade trainiert und dann eben auch in solchen Situationen, wenn man gerade einfach nicht ja in der Startelf fürs Wochenende ist, dass man dann ja trotzdem Gas gibt, einfach auch im eigenen Interesse, weil sonst das Training für einen selbst auch einfach schlecht ist. Ja, das wäre nochmal so ein Input, den ich hätte. Und dann würde mich nochmal interessieren, du hattest gesagt, ihr wart in der U16 Landesliga, seid dann quasi aufgestiegen, aber ja dann für den Jahrgang drunter, also habt selbst nicht mehr Oberliga gespielt, oder?
Ja, genau.
Ja, genau. Und
Also man steigt ja jetzt durch das neue Ligensystem, gibt es ja jetzt Qualifikationsrunden. Also man könnte jetzt Landesliga-Quali spielen und da kommen, glaube ich, aus 8 Staffeln, gibt es hier in Schleswig-Holstein im B-Jugendbereich. Da kann auch jeder für melden. Also Landesliga-Quali kann jeder anmelden. Da gibt es keine Voraussetzung. Und wenn man da unter den quotient stärksten Teams ist, das sind 4, spielt man in der Rückrunde dann schon Oberliga, aber wir haben als letztes im alten System gespielt, wo man noch eine Full Season gespielt hat und da, ja, sind wir dann Gott sei Dank Erster geworden, was ich auch sehr wichtig finde, weil es einfach qualitativ, klar, du spielst als junger Jahrgang schon gegen ein Jahr Ältere, das fordert vor allem physisch, aber es ist auch wichtig, dass man fußballerisch ein bisschen was entgegenbekommt und das war jetzt in der Landesliga nicht immer gegeben, sondern ist dann in der Oberliga Schleswig-Holstein schon ein bisschen anders.
ja, genau darauf zielt dann auch meine Frage ab, weil der Sprung U16 Landesliga, U17 DFB Nachwuchsliga, der ist natürlich krass. Also was heißt das dann auch für so eine Kaderplanung? Also inwiefern ist da überhaupt noch eine Übereinstimmung bei den Spielern gegeben? Wie viel habt ihr mit übernommen? Und ja, wie musstet ihr euch dann noch irgendwie extern verstärken, um so einen Sprung dann überhaupt machen zu können?
Ja, wie viele habe ich übernommen? Das ist eine schwierige Frage. Ich glaube 15. Und es waren, glaube ich, keine 20 vorher. Und wir haben 5 Jungs dazugenommen. Wobei die meisten auch nicht jetzt großartig irgendwie aus dem NLZ kamen. Ein einziger Spieler war aussortiert bei Holstein Kiel, den haben wir dazugenommen. Und ansonsten haben wir uns tatsächlich mit Jungs aus dem Breitensport verstärkt, die aber in den Probetrainings einen richtig guten Eindruck gemacht haben. Egal, ob das jetzt ein Luke Ortsmann ist, der mit Sicherheit jedem Scout in dem Altersbereich ein Begriff ist, weil der am Ende war das unser Unterschiedsspieler in der Regionalliga mit 18 Torbeteiligungen in 13 Spielen. Oder ja, wir haben natürlich auch geschaut, wer ist in der Landesauswahl in dem Jahrgang und noch nicht irgendwie großartig im Leistungssport untergebracht. Und die Jungs haben wir dann dazu geholt und haben dann auf die gesetzt, was sich bewährt hat. Also von JTV Südholstein, Heider SV, TuS Dassendorf. Also da war alles dabei, aber die haben alle gezeigt, dass sie aufgrund ihrer Auswahlnominierung ein gewisses Grundpotenzial mitbringen, was aber, glaube ich, in den Heimatvereinen nicht in Gänze ausgeschöpft wurde, weil es natürlich da auch irgendwann Grenzen gibt für die Vereine, für die Möglichkeiten, und dass es dann bei uns einfach nochmal bei den Spielern enorm durch die Decke gegangen ist, weil die Intensität, die Mitspielerqualität und alles drumherum nochmal eine ganz andere Geschichte ist.
Ja, das finde ich auf jeden Fall sehr spannend, weil ihr dann ja sehr viele Spieler auch übernommen habt und euch gar nicht mit so vielen Spielern extern verstärkt habt und der Sprung ja einfach groß ist. Du hattest vorhin in Bezug auf die Regionalliga-Runde dann gesagt, dass da das ja gewisse Spielglück irgendwie eine große Rolle gespielt hat, aber dass du da auch eine sehr große Weiterentwicklung wahrgenommen hast in der Mannschaft. Was waren denn dann so, naja, die Aspekte, die dir dann besonders wichtig waren vorab, wo du irgendwie als Zielsetzung hattest, in den Bereichen wollt ihr euch weiterentwickeln und inwiefern, ja, machst du das jetzt irgendwie fest, dass du sagst, okay, in den Bereichen ist die Mannschaft besser geworden?
Also grundsätzlich war schon irgendwie in der Sommervorbereitung zu erkennen, was für ein Potenzial in der Mannschaft und in den Spielern steckt. Weil wir haben gegen drei Bundesligisten getestet, zwei davon NLZs, und wir haben zweimal unentschieden gespielt und einmal mit einem Tor verloren, 5:4 in Braunschweig. Und da war ich im Nachgang auch noch, da ist ja Costa Rodriguez, U17-Trainer bei Eintracht Braunschweig, und der meinte im Nachgang zu mir auch noch, wir haben noch ein bisschen getextet. Sagt er, das ist aber schon eine sehr, sehr ordentliche Truppe für Regionalliga. Damit werdet ihr eine sehr gute Rolle spielen. So, und der hat natürlich auch eine gewisse Erfahrung. Der war selber Profi bei Eintracht Braunschweig. Und da wusste man schon, okay, damit ist was möglich, aber ich habe mich jetzt nicht mit der Mannschaft vor der Saison zusammengesetzt und habe gesagt, hier, lasst uns mal aufsteigen, das ist auf jeden Fall drin, sondern Step by Step, und herauskristallisiert hat sich das dann rein sportlich gesehen, so nach dem vierten Spieltag, weil man von Anfang an irgendwie schon gerade ETV und Paloma auf dem Zettel hatte, zwecks des Aufstieges, weil die sich enorm verstärkt hatten mit Spielern. Und als wir dann 2:0 nach dem vierten Spieltag bei ETV gewonnen hatten, habe ich das erste Mal mit den Jungs darüber gesprochen, habe gesagt, ey, wir sind jetzt 4 Spiele ungeschlagen, haben drei davon gewonnen. Das kann hier in eine richtig gute Richtung gehen. Und ab da haben wir dann auch fokussiert darauf gespielt, auf die ersten beiden Aufstiegsplätze zu kommen. Was hinten raus, das muss ich nochmal sagen, natürlich ein bisschen wild wurde, weil wir am Ende als Fünfter aufgestiegen sind, da die Zweitvertretungen uns überholt haben. Aber es ist auch, also wir konnten zum Schluss, haben wir den wildesten Fußball gespielt überhaupt. Es ist nichts mehr gelungen, weil dieser imaginäre Druck im Kopf die Spieler einfach wirr gemacht hat. Ab dem Moment, wo wir die Tür hätten eintreten können, ist es uns über 4 Wochen lang nicht gelungen. Und ja, das war dann einfach die Hemmschwelle zur Nachwuchsliga, weil bis dahin hatten wir das Punktekonto schon so voll, dass eigentlich nur noch ein Sieg nötig gewesen wäre. Aber wir waren einfach im Kopf nicht klar und ja, haben dann dieses Endspiel gegen Holstein Kiel gehabt. Und haben tatsächlich auch in der Trainingswoche gar nichts dafür getan, um fußballerisch besser zu werden. Wir haben uns mit einem Mentaltrainer zusammengehockt. Wir haben nur Wir haben die Mannschaft alleine gelassen in einem Raum, damit die miteinander sprechen. Wir haben uns nur um den Kopf gekümmert. Ich wusste, fußballerisch brauchen wir nichts machen. Fußballerisch sind wir auf dem Level, um das Spiel zu gewinnen. Aber dafür muss der Kopf auch klar sein, damit die Leistung am Wochenende stimmt. Und es hat ja dann auch geklappt. Um die Frage in Gänze zu, jetzt habe ich sehr weit ausgeholt, aber um die Frage in Gänze zu beantworten, wo wir uns weiterentwickelt haben. Ich denke einfach, dass jeder Spieler auf seiner Position erstmal hervorragende Weiterentwicklungsschritte gemacht hat. Dann ist es elementar wichtig, den Spielern noch mehr zu vermitteln, dass es nur gemeinsam geht, weil da müssen wir uns nichts vormachen. Es war auch ganz oft so, dass gewisse Spieler in der U16 noch locker durch 3, 4 Gegenspieler durchlaufen konnten mit Ball und ihre individuelle Qualität abgerufen haben. Das war auf dem Niveau Regionalliga, DFB-Nachwuchsliga, ist das eine Eintagsfliege. Das ist nicht mehr möglich. Das heißt, da ist es wirklich wichtig, im Kollektiv miteinander Fußball zu spielen. Genauso wichtig ist es, und das zeichnet uns auch ein bisschen aus, dass wir alle mit allem, was wir haben, unbedingt das Tor verteidigen wollen, weil auch jetzt sind wir nach zwei, oder sind wir jetzt nach, ja doch, wir sind die zweitbeste Defensive der Staffel in der DFB-Nachwuchsliga. Nur St. Pauli hat ein Gegentor weniger. Das ist nach 7 Spielen jetzt auch nicht so schlecht. Und das ist einfach das Fundament. Ja, im Football sagt man, glaube ich, immer, Defense wins Championships. Und das trifft es haargenau. Und also wir haben auch in der U16 ein ganz anderes System und einen ganz anderen Ablauf gespielt, als wir es jetzt haben, beispielsweise. Das haben wir in der Sommervorbereitung neu integriert und das funktioniert natürlich auch hervorragend und ist natürlich auch nicht unerheblich, welche taktischen Vorgaben oder welche Prinzipien inhalten, damit die Spieler das auch umsetzen. Ich glaube, die Umsetzungsfähigkeit ist eines der höchsten Werte, damit es dann am Ende auch auf der Platte läuft. Ich habe es jetzt gestern erst wieder oder heute Morgen erst wieder gelesen. Da hat sich Niko Kovac darüber doch ein bisschen echauffiert über die eigene Mannschaft und sagt, jeder Trainer, glauben Sie mir, bereitet sich gut vor auf dem Spieltag und stellt die Mannschaft perfekt ein. Aber was dann am Ende umgesetzt wird auf der Platte, das ist eine andere Geschichte. Damit hat er natürlich schon indirekt seine Mannschaft kritisiert, weil er meint, dass gestern nach der 0-4 Niederlage beziehungsweise ja, 4-0 Niederlage gegen Barcelona der Matchplan nicht umgesetzt wurde und die Meter, die entscheidenden Meter nicht nach hinten gegen den Ball gemacht wurde.
Du hattest das Kollektiv angesprochen. Das ist ja auch einfach ein Punkt, der mich sehr interessiert. Ich hatte Hinnerk Smolka zu Gast, der ist Teamcoach, also kümmert sich wirklich nur um diesen Aspekt Kollektiv. Und du hattest ja jetzt auch schon angesprochen, mit dem Sprung in die Regionalliga und dann nochmal in die DFB-Nachwuchsliga steigt natürlich auch einfach das Niveau der Gegner stark an und dann wird der Aspekt des Kollektivs natürlich auch irgendwie nochmal wichtiger. Also, welche Rolle spielt das in deiner Arbeit als Trainer? Und naja, wie gehst du da als Trainer vor? Hast du dann irgendwie spezielle Bestandteile in deiner Arbeit, dass du sagst, so willst du irgendwie den Zusammenhalt, das Kollektiv stärken? Oder ist das sowas, was eher implizit passiert? Ja.
Also wir fahren vor jeder Saison ins Trainingslager, aber man muss natürlich bei dem Jahrgang jetzt dazu sagen, dass die Spieler schon also der Großteil, so 70%, halt schon seit der U14 bei uns zusammenkicken. Das heißt, dieser Kern dieser Mannschaft und das Potenzial und Talent ist schon seit der Generation gegeben. Und da ist natürlich wichtig, die externen Neuzugänge zu integrieren. Und dafür fahren wir ins Trainingslager, wo wir überhaupt nicht den Fokus auf die Trainingseinheiten vor Ort richten. Wir machen dann abschließend immer ein Testspiel. Aber mir ist es explizit wichtig, dass die Jungs einfach gemeinsam Zeit verbringen, dass sie sich kennenlernen. dass sie über die Führungsspieler die Tür für Neuzugänge öffnen, dass sie in die Gemeinschaft aufgenommen werden. Das heißt, im Trainingslager gibt es auch von meiner Seite überhaupt keine Auflagen, wann ihr schlafen zu gehen habt oder sonstige Sachen, sondern da ist es einfach super wichtig, dass sie zusammen was erleben und dass sie zusammen Zeit verbringen. Und ja, dann sind die natürlich sehr zerstört morgens um 8 beim Frühstück, wenn die bis 3 Uhr auf den Zimmern wach waren. Aber das ist es, was es ausmacht und was die Gemeinschaft enorm fördert. Das heißt, ich lasse denen da eine sehr lange Leine. Und dann sind die Trainingseinheiten natürlich auch im Trainingslager nicht so überragend. Aber darum geht es überhaupt nicht. Also es geht um die Fahrt, und es geht einfach um die Gemeinschaft. Und das ist, glaube ich, elementar dafür, dass sich das gut entwickelt. Aber wie gesagt, vielleicht sind da auch meine Trainer, die vor mir mit der Mannschaft zusammengearbeitet haben, natürlich auch ein Faktor dafür, dass der Kern der Mannschaft schon so gut miteinander klarkommt. Und ja, am Ende haben wir dann auch einen gewählten Mannschaftsrat, mit dem wir uns auch zusammensetzen und auch da filtern, ob es irgendwelche inneren Konflikte oder irgendwelche Reibereien gibt, was in dem Alter ja auch nicht ungewöhnlich ist. Und ja, um es dann einfach auch so schnell wie möglich, wenn man das Brandherd nennen möchte, zu löschen und da mit den Spielern vernünftig redet und vielleicht auch beide Konfliktauslöser einfach zusammen an einen Tisch holt und ganz klar sagt, was die Maßgabe sein muss. Das haben wir jetzt im Verlauf der Saison auch immer wieder gehabt, gerade zwischen Spielern, die auf einer Position konkurrieren. Aber mittlerweile hat die Mannschaft auch begriffen, okay, auf dem Trainingsplatz kann es auch schon mal richtig knallen. Also das ist längst kein Kinderfußball mehr, das muss man so sagen. Die sind jetzt 16 und 17 Jahre alt, dürfen nächstes Jahr ein Auto fahren. Da geht es auch schon richtig zur Sache. Also gerade wenn es irgendwie umstrittene Situationen sind oder es mal ein härteres Foulspiel gab, was durchaus passieren kann, ja, ist eine Kontaktsportart, dann gibt es auch mal richtig Trash-Talk auf dem Platz. Aber wenn du dann das Kabinenleben nach dem Training erlebst, dann ist es da wieder, das ist wieder Friede, Freude, Eierkuchen. Also geben sich alle die Hand wieder nach dem Training und das dann auch in Ordnung. Aber, und das glaube ich auch, das ist auch wichtig. Ich glaube, bei jeder Bundesliga-Mannschaft ist es innerhalb des Trainings 90 Minuten Scheuklappen auf, Fokus und ich will gewinnen. Und das leben sie schon ganz gut. Und ich glaube, durch diese Intensität auf der Platte wird halt auch die Entwicklung maßgeblich gefördert. Immer high intense, immer Vollgas, nichts verschenken. Und das ist das, glaube ich, was wir ganz gut in die Truppe auch reinbekommen haben.
Du hast gerade den Mannschaftsrat angesprochen. Also was gehört dann quasi zum Aufgabengebiet? Sind das einfach Ansprechpartner für euch als Trainer oder fallen da noch weitere Dinge mit rein?
Tatsächlich, ja, als erstes mal Probleme aufzuzeigen. Also das ist so auch quasi das Sprachrohr der Mannschaft, falls mal irgendwas überhaupt nicht passen sollte im Umgang, in der Kommunikation oder sowas. Ich bin überhaupt kein Trainer, der sagt, das ist mein Weg und wer den nicht mitmachen will, der hat Pech gehabt, sondern ja, ich bin am Ende auch erst 29, mache jetzt den Trainerjob seit 5 Jahren und ich bin natürlich auch noch nicht am Ende angekommen. Das ist natürlich wahnsinnig schwierig und dafür brauchen die auch erstmal eine Zeit, um das überhaupt auszunutzen oder zu nutzen, dass sie zum Trainer kommen können und wirklich dem auch Tacheles sagen können, was vielleicht nicht gut ist oder was denen nicht gefällt, weil man ja immer damit die Tatsache verbindet, wenn ich jetzt Kritik äußere, dann komme ich aufs Abstellgleis, weil ich den Mund aufgemacht habe gegenüber einer Autoritätsperson. Und mir fliegt das um die Ohren. Aber wir haben es den Spielern oder dann auch explizit ich gesagt, es ist enorm wichtig, dass ihr diesen Schritt geht, dass ihr euch traut und dass euch das nicht zur Last gelegt wird. Ja, weil wir auch nur mit dem arbeiten können, was angesprochen wird. Ich kann noch nicht eure Köpfe lesen und dann ist es enorm wichtig, dass ihr auf mich zukommt und das auch äußert. Und das machen mittlerweile auch relativ viele auch mal so separat. Aber im Grunde genommen soll der Mannschaftsrat so fungieren, dass er einerseits das Sprachrohr ist, andererseits übernimmt er dann wie in der Woche vor dem Aufstiegsspiel in der Regionalliga die Federführung quasi, wenn wir die Mannschaft mal eine halbe Stunde alleine lassen, um wirklich irgendwie noch das letzte Haar in der Suppe zu entfernen, damit es am Wochenende läuft. Das heißt jetzt nicht, dass die Stimmung in der Mannschaft unfassbar schlecht war, aber ich glaube einfach, dass wenn die sich auch mal mit 16 Jahren untereinander die Meinung geigen können, dass das auch enorm wichtig ist und nicht nur Friede, Freude, Eierkuchen, sondern die müssen sich halt selber die Frage stellen, wollen sie das oder wollen sie das nicht und was können sie noch dafür tun? Also wir haben, wie gesagt, wir haben in der Woche wenig fußballerisch gemacht, wir standen, glaube ich, nur 90 Minuten in der Woche auf dem Platz, Fulltime und waren bowlen und haben gesprochen und haben mental gearbeitet. Ja, und der Mannschaftsrat, ganz, ganz selten hole ich mir auch Spielereindrücke, gerade von meinem Kapitän, und frage ihn auch einfach mal, eindruckstechnisch, auch wenn wir vier Trainer sind, sind wir uns in Gänze nicht immer einig, wer spielen soll. Und dann frage ich auch schon mal meinen Kapitän, ich weiß, dass es nicht alle so handhaben und manche sagen, der Einfluss von Spielern hat nichts im Trainerteam oder in der Aufstellung zu suchen. Aber tatsächlich ist meistens, oder ja doch, meistens ist die Antwort meines Kapitäns, geht meistens mit meinen Gedanken einher. Das heißt, da hole ich mir auch nur nochmal die Bestätigung oder nochmal einen Eindruck, nochmal eine Aufstellungsvariante fürs Wochenende, wenn es wirklich irgendwo 50-50 Entscheidungen sind, die man würfeln könnte auf einer gewissen Position, ja, dann frage ich einfach, ja, wie würdet ihr denn aufstellen am Wochenende? Und dann sagen die das auch klipp und klar, ja, das ist so in Gänze deren Aufgabe oder jetzt haben wir auch eine Übernachtungsfahrt in Halle gehabt und da hat sich mein Kapitän dann auch um die Zimmereinteilung gekümmert, so damit wir einfach auch wissen, wer ist dann auf welchem Zimmer und wo anzutreffen, falls mal jemand nicht pünktlich sein sollte.
Du hattest angesprochen, dass die Spieler natürlich, wenn es was gibt, Kritik äußern können sollen. Du hattest vorhin auch das Endspiel gegen Holstein dann angesprochen, wo du gesagt hast, dass ihr in der Woche davor eigentlich ja inhaltlich gar nichts mehr gemacht habt. Also solche Dinge haben natürlich irgendwo, oder auch wenn du dann mit einem Kapitän nochmal sprichst, das sind alles Dinge, die irgendwo was mit Vertrauen zu tun haben. Inwiefern ist Vertrauen da für dich ja, so explizit ein Bestandteil deiner Arbeit? Also ist das wirklich was, worüber du dir viel Gedanken machst? Oder ist das jetzt eher was, wo du, wenn du das hörst, sagst, ja, stimmt, hat was damit zu tun, aber ist für mich so explizit gar nicht. Ja, habe ich mir gar nicht so explizit was bei gedacht.
Nee, also das ist schon richtig. Ich habe sogar hier drei, vier Punkte auf einer Karte aufgeschrieben und da steht das Wort Vertrauen auch drauf. Also ich glaube, das ist einfach der Schlüssel dafür, dass die Spieler erstmal folgen, bedingungslos folgen, nicht alles in Frage stellen und sagen, ja, das ist blöd, das funktioniert nicht, sondern es gibt auch einfach diese Kernaussage, der Trainer macht sich mehr Gedanken um das Spiel als ein Spieler. Und es stimmt auch. Und das ist, glaube ich, elementar, genauso elementar ist es, diese Vertrauensbasis zu haben, dass sie einzeln zu einem kommen können und zu sagen, ey, das passt mir nicht oder das ist mir aufgefallen oder das würden wir lieber machen. Man braucht einfach diese belastbaren Beziehungen, um das Maximum an Leistungen rauszubekommen. Klar, auf der einen Seite spielen wir immer noch Leistungsfußball, aber die Jungs haben ja auch irgendwann mal mit dem Fußballspielen angefangen, weil es Spaß machen soll. Das heißt, wir haben auch schon lockere Momente im Training, wo mal Spaß gemacht wird, wo wir zusammen lachen und das ist mir auch total wichtig. Also es ist keine, ja, Diktaturausbildung, wo es nur in eine Richtung geht und es überhaupt keinen Freiraum dafür gibt, sondern das ist auch enorm wichtig. Und ich glaube, dass der Grundstein einfach dafür ist, dass sie einem folgen, dass sie Dinge umsetzen und dass sie sich auch einfach wohlfühlen in der Gemeinschaft. Und ich glaube, auch dieser Wohlfühlfaktor ist so elementar für Leistungserbringung in jedem Berufsfeld, egal ob auf dem Sportplatz oder im Büro. Komme ich gerne zum Training, komme ich gerne zum Spiel, gehe ich gerne zur Arbeit, gehe ich gerne ins Studium, zur Uni. So, das ist der elementarste Punkt. Und wenn der gegeben ist, dann kannst du auf diesem Fundament, meines Erachtens nach den Rest aufbauen.
Würde dann gern, bevor wir zur Abschlussfrage kommen, nochmal, ja, einfach als kleine Zusammenfassung für den Zuhörer, wenn du jetzt alles nochmal Revue passieren lässt, was wir besprochen haben, was sind so für dich die drei wichtigsten Punkte in deiner, ja, in deiner Arbeit als Trainer?
Ja, fangen wir mit dem Schluss an. Also das Vertrauen, also die belastbaren Beziehungen. Dann denke ich auch der Wohlfühlfaktor insgesamt. Und dann einfach, glaube ich, die Punkte extrinsische und intrinsische Motivation, wie man die Spieler dahingehend führen kann, dass sie immer Vollgas im Training geben. Das ist, glaube ich, auch elementar.
Alles klar, dann habe ich die Abschlussfrage ja schon angekündigt. Das ist immer die nach dem schönsten Moment als Trainer.
Ja, das wird wahrscheinlich der Aufstieg sein, weil bisher, klar, sind wir davor die Saison auch aufgestiegen. Wir sind also so im Flow, aber ja, Aufstieg in die DFB-Nachwuchsliga, das ist das zweite Mal in der Vereinsgeschichte überhaupt, dass eine U-Mannschaft vom VfB Lübeck auf der höchsten Spielebene Deutschlands spielen kann. Das war vor 11 Jahren einmal die U19. Die U17 gab es noch nie auf der Ebene. So, das was Historisches, was die Jungs geschaffen haben. Und ja, das war, denke ich, schon der wichtigste Sieg und der schönste Erfolg.
Ja, sehr cool auf jeden Fall. Dann auch nochmal danke, dass du dir heute die Zeit genommen hast und für die Zuhörer auch nochmal, ich habe schon Zusagen von weiteren Gästen, sodass ihr euch da auf neue Folgen freuen könnt und dann hören wir uns beim nächsten Mal.